Aber in Bayern ist das eine Kabine, da sitzen alles Hirsche rum. Und wenn die den Daumen senken, weil die sagen, mit dem Trainer kommen wir keinen Schritt weiter, dann wird das für jeden Trainer schwer.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reif ist live mit Marcel Reif natürlich. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und wir blicken natürlich zurück, sportlich gesehen, auf diesen verrückten Deadline-Day, der stattgefunden hat. Vor allem spektakulär in England, wo auch sonst. Wir blicken zurück auf die DFB-Pokalpartien, die stattgefunden haben in Deutschland. Und wir blicken natürlich auch voraus, was jetzt in der Bundesliga so aktuell auf der Tagesordnung ist. Herr Reif, bevor wir uns den fußballerischen Themen allerdings widmen, hat ja diese Woche auch noch eine andere sportliche Nachricht eingeschlagen, und zwar Tom Brady. Der hat mal wieder, muss man sagen, seine Karriere aus verkündet. War ja schon mal so, vor knapp einem Jahr. Dann der Rücktritt vom Rücktritt. Jetzt soll es endgültig sein. Glauben Sie daran oder meinen Sie, in 40 Tagen oder 2 Monaten kommt er noch mal wieder und sagt, ich habe es mir doch anders überlegt?
Ich glaube nicht, dass er nochmal eine ganze Saison angehen wird. Aber es gibt die Idee bei den Patriots, also in New England, wo er seine größten Erfolge über viele Jahre gefeiert hat, ihm einen Eintagesvertrag zu geben. Mhm. Also für einen Tag, für ein Spiel zurückkommen. Und wenn er nur 2 Pässe wirft, damit er sich von seiner Home-Franchise, wie Sie sagen, verabschieden kann. Das hätte Charme. Das wäre auch kein Rücktritt vom Rücktritt. Aber ich glaube auch, The GOAT ist biologischen Gesetzen unterworfen. Ich glaube, das war's mit einer fantastischen Karriere.
Ja, definitiv einer der größten Sportler aller Zeiten. Und vielleicht lässt er sich dann für diesen einen Auftritt genauso gut bezahlen wie Beyoncé in Dubai. 24 Millionen für einen Auftritt. Aber ich glaube, das hat er ohnehin auch
wir
nicht mehr nötig.
Wir brauchen uns um seine finanzielle Ausstattung. Keine Sorgen.
Ich glaube auch nicht. So, Herr Reif, wir starten wie
der
gewohnt.
Der kriegt im Übrigen, glaube ich, 345 Millionen für einen Expertenvertrag bei Fox. Könnten wir uns nachher noch mal kurz...
Haben Sie den auch bei Bild so hoch datiert?
Leider nicht, aber ich wollte Ihnen vorschlagen, dass wir uns da nachher drüber mal unterhalten.
So, fangen wir an. Vielleicht, wenn die Sendung noch erfolgreicher wird, als sie ohnehin schon ist, können wir Marcel Reif irgendwann diese Summe bezahlen. Wir starten, Herr Reif, mit der Bayern-Wende im DFB-Pokal. Endlich mal wieder ein Sieg. Zuletzt waren es ja 3 Unentschieden zum Restart in der Bundesliga. Und jetzt kann der FC Bayern also auch wieder gewinnen, weil Julian Nagelsmann auch umstellt. Wir blicken mal auf die Aufstellung, die er beim DFB-Pokal und bei diesem 4:0-Sieg gegen Mainz aufs Spielfeld geschickt hat und sehen, hinten die Dreierkette mit De Ligt, Upamecano und Pavard, auf der 6 Kimmich. Dann in einem Vierer-Mittelfeld Coman, Musiala, Sané und Cancelo, der neue Mann bei Bayern, ausgeliehen von Man City. Und Müller und Choupo-Moting vorne, also auch Müller wieder von Beginn an mit dabei. Und das zeitgleich mit Musiala in der Startelf. Was sagen Sie zu dieser Aufstellung, wenn Sie die so sehen?
Die Aufstellung, so wie ich sie sehe, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was am Ende rumgekommen ist. Also war die Aufstellung gar nicht falsch, sondern er hat aus den Dingen, die er als fehlerhaft gesehen hat oder als nicht ganz so erfolgsträchtig nach den 3 Unentschieden, hat er Lehren gezogen. Die Mannschaft ist taktisch genug ausgebildet, dass man sie nicht überfordert mit einem Systemwechsel. Dann kam Cancelo dazu. Das kann auch schiefgehen an so einem ersten Tag, nach einem Tag Training. Aber es gibt auch so Sprüche, Weltklasse-Spieler, die kannst du wächst du nachts um 3, die machen dir das schon. Und das hat er sehr ordentlich gemacht. Nein, das ist schon wichtig, dass ein Trainer flexibel bleibt auch und wirklich reagiert auf die Dinge, die nicht funktionieren.
Cancelo haben Sie gerade schon angesprochen, hören wir uns an, was Julian Nagelsmann zu seinem neuen Außenspieler zu sagen hat.
Joao hat sehr gut gespielt, er hat natürlich eine extreme gute Kreativität. Der erste Pass schon, wie er reinkam, im Außenriss relativ gespielt, den zweiten dann auf Thomas nochmal, dann 2 sehr, sehr gute Flanken. Extrem viel tiefe Laufe, ich glaube 15 Mal versucht tief zu sprinten, hat sehr, sehr gut gemacht. Ja, ich hatte keine großen Bedenken, er kommt von einem der besten Trainer der Welt, der gemeinsam mit ihm, weiß nicht, 160 Premier League Spiele bestritten hat, auch sehr erfolgreich. Er hat ein sehr großes Herz, eine große Leidenschaft auf dem Feld. Deswegen habe ich ihm auch gesagt heute früh, dass er spielt und dass er sich keinen großen Kopf machen muss. Hat er sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe nicht gesagt, dass er nicht flanken soll, sondern generell sehe ich meinen Job natürlich drin, ihm jetzt reinzurufen, geh 1 gegen 1, das sieht er selber. Sondern ich versuche ihm natürlich, wenn er unter Druck ist und er hatte Druck von Aaron, ihm noch eine weitere Lösung aufzuzeigen. Ja, wenn er dann so flankt, dann soll er es gerne machen. Das war, habe ich auch vor dem Spiel gesagt, sie dürfen den Matchplan, den wir ihnen geben und Ideen, das sind Vorschläge, die sie umsetzen können. Aber am Ende, wenn sie selbst entscheiden, sollen sie Dinge mit 100% durchziehen, dann dürfen sie auch alles selber entscheiden. Dafür sind es alles Top-Spieler. Und ich verbiete es, es war sogar ein Punkt, dass wir viel flanken wollen und mehr Stress erzeugen. Ich verbiete keinem Spieler eine Flanke, sondern ich versuche ihm aufzuzeigen, dass er auch eine Option hat, einen Rückpass zu spielen, wenn der Druck zu groß wird. Aber ich war froh, bin froh, dass er geflankt hat. Kriegt er jetzt keinen Anschiss dafür.
Also Weltklasse-Spieler dürfen auch mal das machen, was sie denken und nicht, was der Trainer unbedingt sagt.
Nur nicht bei Pep Guardiola. Da
Gott sei Dank ist es ja nicht Pep Guardiola.
Ja. Einer der Gründe, warum Cancelo zum Beispiel jetzt bei den Bayern ist.
Ja, hat Brazzo aber richtig, richtig gut gemacht. 0 Euro Leihgebühr, super Spieler, der tut den Bayern definitiv gut. Und das war ja nur erst die Andeutung dessen, was wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch folgt. Herr Reif, Julian Nagelsmann, der musste ja auch jetzt liefern. Man hat das Gefühl, seinen Welpenschutz, den hat er nicht mehr. Ne? Ganz klar, nach diesen 3 Unentschieden war auch er in die Kritik geraten. Und hatte gesagt, dass sich die Spieler in einem Meeting zusammengesetzt haben, um die Fehler der letzten Wochen aufzuarbeiten. Allerdings hat Kimmich wiederum dann bei der ARD gesagt, er versteht das gar nicht, weil der Trainer bei diesem Meeting dabei war. Was sendet das für ein Signal nach außen, wenn der Trainer und ein Spieler wie Kimmich sich in dieser Hinsicht widersprechen, zumal man ja jetzt gar nicht weiß, welche Version stimmt?
Halb so wild, erstens. Zweitens, hat's genutzt. Drittens, ich glaube, er hat sich so still verhalten in diesem Meeting, Nagelsmann, dass er selber so das Gefühl hatte, die reden. Das hat er im Übrigen dann auch in einem Interview nochmal erläutert. Er hat gesagt, ich wollte jetzt mal, wir haben nicht dauernd alle Szenen gezeigt vom letzten Frankfurt-Spiel und nicht das und das, sondern ich wollte mal, die Spieler sollen mal sagen, die sind eigenverantwortlich, die sollen mal sagen, was haben wir falsch gemacht, was können wir besser machen, was wollen wir anders machen. Also ich glaube, sie haben beide recht. Sie haben sich beide nur im Raum nicht so wahrgenommen.
Dennoch, glauben Sie, dass Julian Nagelsmann so langsam Druck spürt, der auf seinen Schultern lastet?
Sie dürfen ihn das nur nicht fragen, weil dann kommt ja eine halbe Stunde eine Erklärung, dass es keinen Druck gibt, den es aber gibt.
Beim FC Bayern,
ja. Und wenn man gewonnen hat, sagt man, das war schon Druck drauf. Also deswegen, die Äußerungen, lass mal alle weg. Runterbrechen auf das, was Fakt ist. Was ist Fakt? Jetzt hast du auch noch Cancelo, also nicht böse sein, aber der Kader ist langsam so, dass du sagst, dreimal unentschieden in der Liga, geht's euch noch. Und der Trainer ist dafür verantwortlich, dass er aus dem Kader das Beste rausholt. Ja, natürlich war Druck. Bei Bayern hast du bei 3 Unentschieden hast du eine Krise. Dann guckst du auf die Tabelle, sind ja doch nur Erster. Andere hätten diese Krisen, hätte der Rest der Welt gerne, bis auf die anderen Großkopferten, aber nein, er weiß das, glaube ich, auch schon einzuschätzen. Und Sie sagen Welpenschutz, er hatte nie Welpenschutz. Die holen ja keine Welpe dahin, um mit Bayern mal gucken, was wir in der Saison machen. Aber natürlich, sie wollten ihn und alle haben ihn lieb und er ist rhetorisch super und er ist ein Taktik-Nerd und er bildet super aus. Ja, aber dann auf einmal spielen die dreimal uninspiriert und du guckst dir das an, es ist mühsam, es hat keine Leichtigkeit. Und dann sagst du, Trainer, wer ist nochmal Trainer, ist mir wurscht, wie der heißt, aber bitte aus dem Kader mehr rausholen.
Wobei wir ja den Vergleich gezogen hatten, Nagelsmann in seiner ersten Saison, die Punkteausbeute im Schnitt war schlechter als die von Niko Kovac zum Beispiel, der dann gehen musste. Aber wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, Nagelsmann genießt halt trotzdem auf jeden Fall auch eine Menge Sympathiepunkte.
Und er hat die Kabine für sich. Bei Niko Kovac war es ja so, dass irgendwann mal die Kabine, und ich kann dieses Wort auch nicht mehr hören, weil das so ein Graune ist. Aber in Bayern ist das, wir reden noch über den Kader, ist das ein Kader, ist das eine Kabine, da sitzen alles Hirsche rum. Und wenn die den Daumen senken, weil die sagen, mit dem Trainer kommen wir keinen Schritt weiter, dann wird das für jeden Trainer schwer. Die haben Carlo Ancelotti weggebissen. Also die können da schon.
Wurde ihm das vielleicht zum Verhängnis, dass er auch mehr darauf bedacht war, die Kabine beisammen zu halten und die Spieler bei Laune zu halten, als wirklich durchzuziehen und zu sagen, für den Erfolg muss jetzt jemand leiden?
Ich war nicht in der Kabine, aber du hattest das Gefühl, einmal zu sehr verstehen und danach wieder rigoros alles kurz und klein machen. Und das haben die irgendwann mal nicht mehr mitgemacht. Hier warst du nicht bei Nagelsmann und diesem Kader hast du nicht das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Das ist der entscheidende Punkt immer. dass der ein super Trainer ist und noch ein besserer wird, wenn er auch noch ein paar Mal, dreimal unentschieden gespielt hat und es wehtut und der Ruck richtig kommt, daraus wirst du ein richtig guter Trainer. Nicht, wenn die dir jedes Spiel fünf Dinger reinhauen und du musst draußen nichts machen. Also, der wird schon noch richtig gut, aber das ist der entscheidende Punkt. Erreicht er, wenn was nicht funktioniert, und jetzt zurück auf erste Frage, wie sah die Aufstellung aus, wenn dann ein Trainer sagt, pass auf, ich habe es nicht erfunden, aber ich glaube, wollen wir es nicht so probieren. Und wenn die Mannschaft das annimmt und das umsetzt, dann brauchen wir mit der Krise, im Moment können wir mal eine Pause machen mit der Bayern-Krise.
Auch Kimmich hat ja wieder überzeugt. Der war zuletzt auch schwächer unterwegs, jetzt Man of the Match gewesen bei diesem 4:0-Sieg gegen Mainz. Haben Sie das Gefühl, dass diese neue Aufstellung, diese neue Taktik, die Nagelsmann da auf den Plan geworfen hat, auch vielen Spielern zugutekommt beim FC Bayern?
Das wollen wir mal gucken. Also Mainz war in der ersten Halbzeit sehr ängstlich, fand ich. Also da hatte ich mehr erwartet zu Hause. Pokalspiel. Das ist doch wurscht. Dann fliegst du halt raus. Sie werden den Pokal möglicherweise sowieso nicht gewinnen. Das war mir ein bisschen wenig und das hat den Bayern in die Karten gespielt. Da haben sich alle wohlgefühlt. Musiala, der zuletzt auch ein bisschen in der Gegend rumlief, dachte, das Kind, was ist denn los? Von Minute zu Minute wurde der selbstsicherer wieder und wurde wieder der Musiala, den sich alle wünschen, Choupo-Moting und so. Das hat dann alles funktioniert. Es gab auch genug Szenen noch, also Upamecano hat ein paar Fehlpässe gespielt, das darfst du, gegen Paris würde ich das weniger empfehlen. Cancelo, nach vorne super, der hatte aber 3-4 defensive Aktionen, quasi den Kopfball klären, genau in die Mitte und so. Das wirst du gegen Neymar und Messi eher unterlassen sollen. Es ist noch nicht alles super, aber das hat allen geholfen. Und selbstverständlich, wenn so ein Kimmich dann, oder anders, wenn die Spieler, die ihre Leistung die ganze Zeit nicht gebracht haben, weil irgendwie das wirkte so mühsam alles auch, das hatte wieder so ein bisschen Zack. Und dann, wenn das läuft und die ihre Fähigkeiten auf den Platz kriegen, Kimmich, wir wollen ja nicht über Kimmich diskutieren, also dann sind die Bayern genau da, wo sie hingehören und dann muss der Rest wieder gucken.
Also muss der Rest wird. Vor diesen Bayern wieder zittern?
Muss nicht zittern, sondern sich verabschieden.
Das ist noch klarer als
aber
zittern auf jeden Fall.
Wir haben ja noch den Meisterkampf von der.
Wir kommen gleich dazu. Haben aber noch 2 Minuten und die wollen wir nutzen, Herr Reif, um auch über diskutierte Personalien zu sprechen. Und zwar Serge Gnabry, der war ja zuletzt in die Kritik geraten aufgrund seines Trips nach Paris zur Fashion Week. Und spielte im Anschluss auch nicht gut, wurde dann nach einer Halbzeit ausgewechselt. Und auch jetzt in dieser neuen Formation von Nagelsmann scheint er keinen Platz zu finden. Wohin mit Serge Gnabry? Kann auch er sich jetzt erstmal von der ersten Elf verabschieden?
Die Antwort würde Ihnen Nagelsmann sofort geben, wir brauchen jeden da. Und Sané und Coman werden nicht jedes Spiel von außen spielen können. Deswegen, sie brauchen ja noch jemanden außen. Und dass Gnabry kann, wenn er kann, und liefert, wenn er kann, zuweilen, ist auch nicht so furchtbar neu. Wir müssen jetzt mal ein bisschen trennen. War das eine gute Idee? Nee, wenn du 3 Tore machst, jetzt ist es mir wurscht, wo du am Wochenende bist. Es ist so popelig und es ist wie mit Kleinkindern. Also, deswegen lass uns das mal vergessen jetzt mal. An der Leistung wird er gemessen. Und im Moment wirkt er nicht so, dass er sagen könnte, Sané, Coman, ist mir wurscht, wer hier rausgeht, aber jetzt komme erst mal ich. Der im Moment ist er dahinter. Ja. Aber sie werden ihn brauchen. Und glauben Sie mir, wir werden von Gnabry noch ein paar ganz gute Sachen sehen.
Und was bei diesem Trip noch hinzukommt, wenn ich er gewesen wäre, hätte ich es zumindest nicht auf Social Media gepostet, dann wäre die Diskussion wahrscheinlich auch nicht so groß
junge
geworden.
Junge Frau, aber die Klamotten kriegst du doch dort nur, wenn das du sie halt dann auf Social Media postest. Das ist doch das Spielchen, das kennen wir. Und deswegen, die jungen Leute müssen wissen, was sie tun. Sie machen etwas öffentlich. Und wenn du etwas öffentlich machst, musst du davon ausgehen, dass es ein Echo gibt. Und wenn du dann keine 3 Tore schießt, ist das Echo nicht Juhu, sondern...
Abschließende Frage, wohin mit Leon Goretzka in dieser Aufstellung?
Wenn er topfit ist, dasselbe siehe Gnabry. Du kannst nur mit einem Sechser spielen und Achter. Du bist auch ein bisschen mal defensiver. Der macht auch ein bisschen andere Dinge, als sie Musiala macht. Also die Bayern sind froh, dass sie den Kader haben. Der Preis ist, dass wir immer sagen, wenn der nicht spielt, wieso spielt der nicht? Ach so, weil da Kimmich gerade spielt. Okay, den können wir jetzt gerade nicht rausnehmen. Das ist Bayern, das ist bei allen großen Clubs so. Ja. Goretzka wird noch tolle Spiele machen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Also die Bayern können wieder gewinnen, zumindest im DFB-Pokal. Zuletzt gelang das in der Bundesliga nicht. Schöner für uns, weil dafür ist der Meisterkampf spannend. Wir blicken gemeinsam auf die Tabelle und da sehen wir, wie nah die ersten Teams beieinander liegen. Da haben wir auf der 1 Bayern München mit einem Punkt mehr als Union Berlin. Über die sprechen wir auch gleich. RB Leipzig auf der 3 und Borussia Dortmund auf der 4 mit 34 Zählern, also punktgleich mit dem SC Freiburg. Und auch Eintracht Frankfurt hat da definitiv noch eine Chance auf die internationalen Plätze für die Champions League sowieso. Aber grundsätzlich sehen wir auch, Platz 6 und Platz 1, Herr Reif, trennen lediglich 5 Punkte. Hatten wir schon lange nicht mehr, oder?
Großartig. So, und die Bayern spielen am Wochenende in Wolfsburg.
Wäre auch nochmal ein richtig hitziges Aufeinandertreffen.
Haben noch nicht gewonnen,
Nico oder? Kovac hat da auch schon mal eine Spitze gesendet.
Ja, aber natürlich, die Kovac. Wenn er sich zwischen zwei Siegen entscheiden müsste, würde er den nehmen, glaube ich. Also das kann dann jetzt müssen sie liefern, die Bayern, danach weiter. Das war Pokal, das war ein schicker Abend und jetzt geht's nach Wolfsburg. Und Paris hängt ja so vorm Näschen die ganze Zeit. Aber da müssen sie zeigen, dass sie anders als anderswo Clubs, die noch nicht so weit sind oder Teams, die noch nicht so gewohnt sind, jetzt müssen sie mal zeigen, Paris weg, konzentrieren auf Wolfsburg, danach der Nächste. Das konnten sie mal richtig gut. Jetzt müssen sie es können, weil dazu ist der Vorsprung zu knapp.
Apropos Wolfsburg, die haben verloren im Pokal gegen Union Berlin. Und eigentlich hätte ja Union Berlin dieses Spiel schon mit einem neuen Spieler bestreiten dürfen, nämlich Isco Herreif. Kam dann ja bekanntlicherweise nicht dazu. Isco war schon in Berlin zum Medizincheck und dann haben sich wohl beide Parteien doch nicht einigen können. Die Vorwürfe liegen im Raum. Die Agentur von Isco sagt, Union hat vorher etwas anderes versprochen gehabt. Union sagt, das Missverständnis war auf Seiten der Isco-Agentur da und der Spieler tue ihnen leid. Was haben Sie nach diesem ganzen Hickhack gedacht, als dann klar war, Isco wird doch keiner von Union?
Dass das alternativlos war für Union. Wenn es dann eine Grauzone gibt und das tendiert dann in Richtung von, oh, da müssen wir Forderungen erfüllen, die schwer zu kommunizieren sind für einen Trainer, nach innen auch. Die leben doch von anderen Dingen, als dass sie sich noch einen Isco holen und noch einen Cancelo.
Wir hatten noch nie einen Isco.
Deswegen. Union lebt davon, dass alles klar und offen und gut kommunizierbar ist. Und auf dem Platz keiner vor einem anderen rumturnt, sondern dass das nur als Mannschaft funktioniert. Dieses aufs Spiel zu setzen, selbst wenn es Messi gewesen wäre, klingt jetzt albern, also, aber es ist, ich meine das ernst. Er kann sich Union und darf sich Union nicht leisten. Ob sie ganz, weiß ich, vielleicht sind sie es auch noch nicht so gewohnt, in diesen Sphären mit solchen Agenturen über Spieler zu reden. Also mit Mendes unterhältst du dich nicht jede Woche als Union. Möglicherweise ist da ein Spielchen getrieben worden, das, oder man hat sie für dümmer gehalten, als sie sind. Und sie so doof waren sie nicht, sondern sie haben am Ende das Ganze zu Ende gemacht. Ja, es war so ein bisschen peinlich alles. Ja. Du denkst, ein Spieler ist hier, geht zur Charité und lässt sich untersuchen. Aber nochmal, am Ende jetzt ein paar Tage drüber geschlafen, Strich drunter. Für Union genau richtig.
Ungewohnt ist ein gutes Stichwort. Urs Fischer, der hat nämlich zugegeben, dass diese Kommunikation und auch der nicht dann geklappte Deal mit Isco nicht ganz optimal verlaufen ist.
Ich habe mir heute so ein bisschen die Frage gestellt, musst du an diesem Tag spielen, wenn der letzte Tag ist des Transferfensters? Ja, es war nicht der optimalste Tag heute für uns. Wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, die Art und Weise, glaube ich, hat sie das gut weggesteckt. Aber optimal, das muss ich schon auch sagen, war die Vorbereitung auf ein solch wichtiges Spiel nicht. Wirklich nicht.
Ich glaube, der hätte ihn gern gehabt und gern mit ihm gearbeitet, Isco.
Ja, aber was er nicht gerne hat, ist so ein Kasperltheater dann am Tag des Spiels. Dazu ist er viel zu fokussiert auf seinen Job. Und das sind Dinge, die machen ihn wahnsinnig. Weil er ist ein Mensch, der ganz geradeaus ist. Urs Fischer, wenn er sagt, 1 und 1 ist 2, dann brauchen Sie nicht überlegen, meint er das so. Der meint genau das, was er sagt. Und der möchte in Ruhe seinen Job machen. Und das war nicht förderlich. Mannschaft hat das super gemacht. Nochmal, ja. Dann das Ganze weg. Und so wie sie, dann haben sie wieder als Union gespielt. Vielleicht brauchen die Isco gar nicht.
Vielleicht aber, er hätte ihnen dennoch gut zu Gesicht gestanden, da bin ich mir ganz sicher. Herr Reif, RB Leipzig hat ebenfalls seine Hausaufgaben gemacht, im DFB-Pokal 3:1 gegen Hoffenheim gewonnen. Und einer musste danach richtig viel Kritik einstecken, nämlich Timo Werner. Wir wollen gemeinsam reinhören, wie sein Coach Rose ihn dann verteidigt hat.
Timo war jetzt ein paar Monate raus und muss jetzt relativ schnell wieder liefern. Kurzeinsatz, dann schon etwas länger, dann so lange wie es geht. Und jetzt sucht er einfach so ein bisschen seinen Rhythmus und seine Form. Eine völlig normale Sache. Ich erwarte von ihm, dass er dort dran bleibt und dass er für sich auch selber natürlich wahrnimmt, dass wir dort noch Schritte gehen wollen. Und das weiß er auch. Also das ist heute die eine oder andere Situation, nicht ganz glücklich war. Und trotzdem verstehe ich nicht, dass dann drumherum einfach auch schon wieder, und deswegen habe ich auch draufgelassen. Und ich hätte den heute auch 180 Minuten draufgelassen. Weil ich weiß, wie das für so einen Stürmer ist, wie das funktioniert. Der braucht Vertrauen, der braucht das Tor. Jetzt habe ich Glück gehabt heute, dass es dann irgendwann gemacht hat. Die Stimmung drumherum, die war dann schon ein bisschen am Kippen. Und das finde ich schade, weil ja, ich glaube, Timo trotzdem alles reinhaut, nicht immer glücklich aussah heute, aber am Ende hat er ein wichtiges Tor für uns geschossen. Und in der Kaderkonstellation werden wir einen Timo die nächsten Wochen brauchen. Und das bedeutet, alle sollten sich Mühe geben, jedem Spieler am Feld ein gutes Gefühl zu geben.
Timo Werner, so richtig glücklich seit seinem Wechsel zu Chelsea wird der nicht mehr, hat man das Gefühl?
Ja, noch nicht. Also der hat weder von seinem Tempo verloren, noch hat er andere Dinge plötzlich im Spektrum. Ich weiß nicht, wer was von ihm erwartet, das seine Art Fußball zu spielen. Ein Stürmer hat Phasen, jeder. Deswegen ist das wirklich nicht Leipzig-like, fand ich. Das ist ungehörig, was da die Fans machen. Die halten sich dann für fürchterlich wichtig und vergessen, was da unten gerade passiert. Das ist nicht gut. Ganz schlecht ist das. Das hat Rosa und überhaupt nicht gefallen. Also Timo Werner, aber in der Tat, das, was er gekostet hat und die Dinge, die er kann, von denen man weiß, dass er sie kann, würde man halt irgendwann mal gern sehen. Und das muss über Spiele, muss das dann irgendwann bald mal kommen. Sonst ist es ein Versprechen, das nicht eingehalten wird.
Sonst ist es auch dann irgendwann schwer für Marco Rose, ihn weiter in den Schutz zu nehmen.
Auch in der Mannschaft, doch klar.
Also über Bayerns ärgste Meisterschaftskonkurrenten Union haben wir gesprochen. Leipzig fehlt natürlich noch Dortmund. Die müssen erst nächste Woche im DFB-Pokal ran. Aber zuletzt lief es in der Bundesliga ja ganz gut für Edin Terzic und sein Team.
Ich finde, es ist viel wichtiger, dass man es am Sonntag gesehen hat in Leverkusen, dass wir daran geglaubt haben und dass wir darum gekämpft haben, in diese Situation zu kommen. Aber auch da haben wir auch sofort erwähnt, das war jetzt eine gute Woche, aber eine gute Woche oder drei Siege werden nicht reichen, um unsere Ziele zu erreichen, sondern wir wollen da natürlich weitermachen und da muss ich sagen, haben die Jungs es gut gemacht unter der Woche. Es war sehr intensiv im Training. Man hat gemerkt, jeder wollte gewinnen, jeder wollte der Beste sein im Training und das ist die Leistungskultur, die wir haben wollen, um uns dann alle Optionen offen zu halten für die nächsten Aufgaben.
Also kurz vor Deadline Day oder am Deadline Day haben natürlich auch diverse Personalien beim BVB für Diskussionen gesorgt. Schon davor ja ganz groß Moukoko. Der hat 10 Millionen Handgeld bekanntlich kassiert. Es gab lange Diskussionen und letztlich hat er den Vertrag bei Dortmund verlängert für rund schätzungsweise 6 Millionen Euro Jahresgehalt, um dann jetzt auf der Bank zu sitzen, zumindest erstmals. Und es sieht auch nicht so aus, als ob sich das jetzt in naher Zukunft ändern könnte. Hat sich der BVB da auch kleinkriegen lassen? Herr Reif, hätten die da durchziehen müssen?
Ach, kleinkriegen. Sie sehen in ihm ein Gesicht des Clubs auf längere Sicht. Und dann musst du irgendwann mal den Marktgesetzen folgen, sonst wäre er weggegangen. Sie haben sich dafür entschieden. Ob der wirklich in allernächster Zeit gar nicht spielt, das wollen wir mal sehen. Das wird er im Training zeigen müssen. Und er hat jetzt Konkurrenz. Alea ist wieder da und er spielt prima. Das war ihre Entscheidung. Das werden die Jahre zeigen. War das richtig, so auf einen so jungen Mann zu setzen, der wirklich noch ein Versprechen auf die Zukunft ist? Aber ich konnte es nachvollziehen. Genauso kann ich aber nachvollziehen, wenn ein Trainer sagt, du, Verträge, alles richtig, nur heute spielt bei mir die Mannschaft, die dann in Leverkusen 2-0 gewinnt im Übrigen. Und damit...
Union Berlin hätte wahrscheinlich anders reagiert.
Union Berlin hätte, wenn sie es denn in der Tasche hätten. Sie haben aber solche Dinge nicht in der Tasche. Die bleiben bei sich und die Dortmunder müssen ihr Ding machen.
Die meist diskutierte Personalie beim BVB ist ohnehin aktuell Jude Bellingham. Nicht mit Blick auf diesen Winter gewesen, sondern mit Blick auf den Sommer. Den Vertrag wird er bei Dortmund aller Voraussicht nach nicht verlängern. Und drei ganz große Clubs sind im Rennen: Liverpool, Man City und Real Madrid. Und im Gegensatz zu Moukoko, obwohl beide fast gleich alt sind, Moukoko 18, Jude Bellingham 19, hat er auch schon richtig viel abgeliefert und ist nicht nur ein Versprechen auf die Zukunft. Wir wollen mal auf die Statistik von Jude Bellingham blicken. Also geboren, Jahrgang 2003, liest sich für mich immer noch komisch, ein Jahrgang 2003, Herr Reif. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, beim BVB seit 2020, hat einen laufenden Vertrag bis 25 und hat, seitdem er das Trikot des BVB trägt, seinen Marktwert von 27 auf über 110 Millionen Euro gesteigert. Sein größter Erfolg bis dato, DFB-Pokalgewinn 2021. Und seine laufende Saison kann sich ebenfalls sehen lassen. 24 Pflichtspiele, wettbewerbsübergreifend mit 10 Treffern und 4 Vorlagen. Und was auch erstaunlich ist bei diesem Spieler, obwohl er erst 19 Jahre alt ist, hat man das Gefühl, der ist sehr reif, auch auf dem Spielfeld.
Die englische Nationalmannschaft ist ohne Bellingham die Hälfte wert. Das ist Wahnsinn. Irre, was ein Junge in dem Alter. Das kann ich aber nicht Moukoko vorwerfen. Ja. Ein anderer Spielertyp, Stürmer, Tore müssen da fallen. Das ist ein Jahrhundertspieler, ist dick. Aber ein Jahrzehntspieler ist das allemal. Also einer, der in dem Alter so eine solche Präsenz auf dem Platz hat. Auch noch viele Kinderfehler macht, Jugendfehler macht. Aber was der einer Mannschaft gibt, das ist schon ziemlich einzigartig gerade.
Jürgen Klopp hat gesagt, wenn er sich für das Geld entscheidet, wird er nicht Liverpool wählen. Aber wenn er sich für die Liebe zum Spiel und die Tradition entscheidet, wird er zu Liverpool kommen. Sehen Sie ihn beim FC Liverpool?
Klopp muss ihn da sehen, weil da haben sie ihr größtes Loch im Mittelfeld. Bei Real Madrid wird es einen Umbruch geben. Toni Kroos hat immer noch nicht gesagt, ob er weitermacht. Frage, ist er gut beraten, weiterzumachen? Wer wird das selber gut entscheiden? Luka Modric geht auch mal zu Ende. Also Bellingham in Weiß, gut vorstellbar. Bellingham in Rot, Liverpool, keine Champions League wahrscheinlich. Jetzt werden irgendwo bestenfalls Europa League spielen. Nicht gut. Was war der dritte nochmal? Man City.
Pep Guardiola.
Pep Guardiola ist immer dabei, wenn's rappelt in der Kiste, dann die haben das Geld, werden das Geld auch haben. Also die 110 werden übertroffen, die Wette halte ich.
Ja, 110 Millionen. Spricht jetzt schon von 140, 150 Millionen.
Wenn Sie gesehen haben, was Spieler für 100 Millionen, welche Spieler da über den Tisch gegangen sind, dann ist das ein Witz. Also der wird jeden Club besser machen, jeden. Insofern. Da werden viele richtig aus dem Sattel müssen, aber dass das im Sommer passiert. Ich halte Real Madrid immer noch für die wahrscheinlichste Lösung.
Entscheidend und federführend bei den Gesprächen sind unter anderem sein Vater. Wir haben in Sportbild die Geschichte des Bellingham-Clans enthüllt und festgestellt, dass der mit Jude selber natürlich den größten Einfluss hat. Man spricht davon, dass Jude selbst ca. 30% Einfluss nimmt, sein Vater 25%, seine Mutter, die da ebenfalls in die Geschäfte der Familie mit eingreift, ca. 20%. Und dann gibt es da noch Mike Tots, der aktuelle Co-Trainer des AFC Sunderland, der hatte ihn bei Birmingham entdeckt, sein Bruder und Daniel Dodds, der Bruder von Mike. Die zusammen entscheiden dann, wohin Bellingham geht. Und wenn man den Gerüchten zumindest Glauben schenkt, hat man das Gefühl, dass Bellingham sehr gerne zu Liverpool gehen würde.
Also die Frage ist doch, er ist ein Engländer und er ist ein richtiger Engländer. Und wie wichtig ist ihm das? Madrid ist eine völlig andere Welt.
Ja.
In Liverpool wird der Teppich vielleicht noch flauschiger ausgerollt, der rote Teppich für ihn, als in bei Real. Bei Real heißt es, so, jetzt haben wir Bellingham geholt, aber jetzt müssen wir Barcelona aber hier relativ zügig vom Platz fegen. Darüber wird sich die, so würde ich mir die Gedanken machen, wenn ich dort in dem Beraterkreis wäre. Aber es ist gut, dass er auch auf seinen Vater hört. Ich habe Söhne, die sind 20 und 22.
Gut, 25, inwiefern er wirklich auf seinen Vater hört, können wir jetzt natürlich nur
25% Einfluss habe ich immer noch.
Haben Sie 25 oder mehr?
Zumindest bin ich, was das Studium angeht, noch mit in der Verlosung.
Sehr gut, das ist schon mal gut. Also Sie
und
sagen,
an der Kasse.
Eher Real Madrid als Liverpool und Manchester City ist raus, erstmal.
Nee, Manchester City ist nie raus. Wenn Pep Guardiola kommt und ihm ins Öhrchen flötet, dass er für ihn der einzige Spieler ist, mit dem er jetzt von jetzt an arbeiten möchte. Und Pep Guardiola hat da schon gute Argumente erstens, weil das ist ein dauerhafter Champions-League-Club. Also, ich würde keinen Groschen jetzt wetten, sondern das wird sich auch noch ein bisschen, der wird sich die Saison auch noch in Ruhe angucken, ja, wie sie irgendwo verläuft.
Wetten nicht, aber wenn Sie jetzt Jude's Vater wären, wenn Sie ihm etwas raten müssten, welcher Club für seine Entwicklung die beste Wahl wäre, welcher Club wäre das?
Möglicherweise ist es am wärmsten bei Liverpool.
Okay, gekauft. Also ich persönlich würde ihn da auch am liebsten sehen, aber das Geld A ist natürlich ein großer Faktor. Und
mit Nüssen zahlen die nicht in Liverpool.
Ja, aber nochmal andere.
Jürgen Klopp geigt da gerne auf dieser Violine.
City, glaube ich, die können da nochmal richtig tief in den Geldsack reinlangen.
Wenn die Chance besteht, wird Liverpool richtig aus dem Sattel gehen, glauben Sie es mir.
Also, dann Deadline Day haben wir ja schon angesprochen. Der war vor allem, wo auch sonst, in England spektakulär reif. Und die Premier League hat mehr in diesem Winter ausgegeben als alle europäischen Top-Clubs zusammen. In Zahlen sieht das wie folgt aus. Unfassbare Summen und allen voran Chelsea federführend. Die haben da ordentlich tief in den Geldsack gelangt. Chelsea 330 Millionen Euro diesen Winter ausgegeben. Und wir sehen, die gesamte Ligue 1 hat 128 Millionen ausgegeben, die Bundesliga 67, die MLS lassen wir jetzt mal außen vor, ist nicht in Europa, La Liga und Serie A sehen wir mit 32 und 31 Millionen. Das heißt, Chelsea alleine hat mehr ausgegeben als die Bundesliga, die Ligue 1, La Liga und Serie A zusammen. Wie lässt sich das verargumentieren, Herr Reif?
Nein, die drucken das Geld nicht, sondern
Fernsehverträge
sind völlig anders dotiert. Die haben keine 50-plus-1-Regelung. Vorsicht jetzt nicht, bevor alle aufjaulen wieder. Ich sage nicht, dass das besser ist, sondern ich versuche ja doch nur, Sie haben mich gefragt, wo kommt das Geld her? Das Geld ist da. Es wird keinem Kind Milch genommen. Deswegen rummoralisieren wird niemandem helfen. Die Bellingham hat eine Ausbildung jetzt bei Dortmund gemacht. Die Bundesliga ist im Moment, außer bei Bayern, die dann bei Cancelo sagen, bitte direkt an die Sebener Straße. Die anderen bilden aus und liefern dann nach England ab. Und wir reden gar nicht mal über, Sie gucken auf Chelsea, Sie müssen mal gucken, was so Newcastle und Nottingham und Wolverhampton, was die rauspulvern, das haben die Bayern nicht. Also die Bayern können da überhaupt nicht mithalten. Die haben andere Argumente. Also das ist England und irgendwann geht die Schere noch weiter auseinander.
Ist es aber mittlerweile so, dass die anderen europäischen Ligen eine Art Discounter für die Premier League sind?
Ja. Und zwar nicht die Großen. Also Paris, wenn sie keinen loswerden wollen, dann bleibt das. Die Spanier, die Großen auch. Es geht um die anderen Clubs. Es geht um die Freiburgs und die ausbilden, dass die, was das Zeug hält. Und dann kommt irgendein, ist schon gut, wenn es kein Zweitligist ist der in England, der dir dann auch nochmal eine lange Nase macht. Das ist im Moment, so läuft das Spiel.
Der teuerste Wintertransfer in der Premier League, Enzo Fernandez auf Platz 1. Wir blicken auf die Top 5 Transfers in diesem Winter, was die gekostet haben und wer diese Spieler denn eigentlich sind. Auf Platz 1 habe ich gerade schon gesagt, Enzo Fernandez von Benfica Lissabon zu Chelsea für 121 Millionen Euro. Auch bei Chelsea gelandet von Donetsk ist Mudryk für 70 Millionen plus, da können noch 30 oben drauf kommen. Dann haben wir noch Gordon von Everton zu Newcastle für 45 bzw. knapp über 45. Dann Gakpo, der spielt jetzt bei Liverpool, für 42 Millionen gekommen. Und dann noch Badiashile zu Chelsea für 38 und 3 von 5 sind beim FC Chelsea. Diese Summen haben wir gerade genannt, aber wir wollen genauer eingehen, Herr Reif, auf Enzo Fernandes. Ich glaube, während der WM haben Sie den ja auch schon groß auf dem Schirm gehabt und waren sehr begeistert und angetan von ihm. Glauben Sie, dass der jetzt ähnlich einschlägt in der Premier League, wie es auch Haaland getan hat?
Anderer Typ. Haaland soll vorne Tore schießen, hat einen anderen Körper, ist eine andere Art Fußball. Und tut sich zuweilen schwer bei Spielen von City. Und dann sagt man sofort, wow, das ist ja schlimm. Und dann haut er wieder drei Dinge rein. Oh ja, doch. Enzo Fernandes ist ein super Spieler. Am besten, wir rufen jetzt mal Lionel Messi an. Der wird Ihnen, da muss ich Ihnen das nicht erklären.
Haben Sie seine Handynummer? Ja. Ich auch nicht, leider.
Verraten, habe ich Sie nicht verraten. Nein, der weiß, was dieser Junge, welchen Wert der hatte bei diesem WM-Titel. Das war ja nicht Messi allein, aber Fernandes war sicher mit der auffälligste neben Messi. Also das ist schon kein zumindest auf den ersten Blick kein großer Fehler, wenn Chelsea das macht. Ob er dann das englische Spiel gleich, Benfica in Lissabon, in Portugal mit Respekt, ist das eine andere Art Fußball. Ob das dann gleich in Chelsea funktioniert. Im Moment sind sie, glaube ich, Zehnter, irgendwo im Nichts.
Mit Liverpool, ja.
Ja, und da werden alle natürlich auf ihn gucken, zum Beispiel. Für das Geld muss er jedes Pound muss er zurückspielen. Aber ich glaube, das ist einer der besten Fußballspieler der Welt, jetzt schon, in dem Alter.
Und alle werden auch auf Graham Potter gucken, denn der hat jetzt auch noch ein paar Alternativen mehr und muss jetzt definitiv abliefern.
Natürlich, wenn du Geld ausgibst, steigt der Geräuschpegel von außerhalb. Finanzielle Ressourcen sind das eine, Geld ist das eine. Aber du musst das Team auch in die Spur bringen, die richtigen Entscheidungen treffen. Wir müssen eine Kultur schaffen, ein gutes Umfeld für jeden. Geld führt nicht zum Erfolg, dafür braucht es mehr. Es ist aufregend und ein Test für mich und das Trainerteam. Wir haben so viele gute Spieler und Konkurrenzkampf. Es muss eine gesunde Konkurrenz geben, die Spieler müssen sich gegenseitig pushen. Natürlich wird es Frust geben, es können nur 11 Spieler auflaufen. Aber so ist es nun mal.
Halt mal fest, Ausreden hat er jetzt keine mehr, um nicht zu punkten.
Ich habe schon lange nicht mehr einen Trainer so klar seinen Job erklären gehört. Ja, junger Freund, jetzt, wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen. Das heißt, irgendeiner für 150 Millionen oder wie viel Trillionen sitzt da draußen und ist nicht gut gelaunt.
Definitiv. Und was das, noch dazu kommt?
Und nicht nur einer. Die haben einen Kader, glaube ich, weiß ich nicht. Die brauchst du einen Knickbus, sagt er doch früher mal, Clemens Tönnies.
Herr Reif, was unabhängig von den hohen Ablösesummen, die Chelsea bezahlt hat, auch auffällig war bei dieser Transferperiode, sind die langen Vertragslaufzeiten der neuen Chelsea-Spieler. Also bei Fernandes geht man davon aus, dass er einen Vertrag bis 2031 unterschreibt. Tatsächlich ist das 5-Jahres-Maximum der FIFA in den Statuten vorgesehen, aber nur eine Empfehlung, sofern Ausnahmen das in diversen Ländern zulassen. In der Bundesliga kann man sich so eine lange Vertragslaufzeit nicht vorstellen. In der Premier League nutzt man das natürlich als Trick, um die Ablösesumme über mehrere Jahre abzuschreiben. Aber ist das Genie, weil es funktioniert finanziell, oder Wahnsinn, weil man weiß ja noch gar nicht, wie lange oder ob dieser Spieler auch so zündet, wie man sich das vorstellt. Das heißt, wenn der dann so lange an den Verein gebunden ist, muss man den auch aushalten.
Es ist nicht unser beider Geld, sondern die haben das Geld. Und die schreiben dann auch ab. Und darum geht es doch. Es geht um Abschreiben über so viele Jahre. Sagen Sie, kommen Sie mir nicht mit Financial Fair Play und den UEFA-Regularien, weil dann gehe ich nach Hause. Also das noch klarer dekouvrieren, demaskieren kannst du es doch gar nicht, als das, was Chelsea gerade macht. Das ist absurd. Das widerspricht allem, was da drin steht. Und die einzige Möglichkeit, es zu machen, ist über Vertragslaufzeiten, wo du diese Summen abschreiben kannst über 10, 15, wie lange Verträge, 20 Jahre, was weiß ich, die später werden sie dann noch im Club eingebunden als Jugendtrainer, das wird auch noch mit rein. Dem musst du doch irgendwann einen Riegel vorschieben, weil hallo, Sie haben doch gerade eben mir vorgesungen, in der Bundesliga geht das nicht, dort geht es. Aha, also nicht nur haben die mehr Geld, mehr Fernsehgeld, jetzt haben die auch noch diese Trickmöglichkeit. Leute, in welchem Wettbewerb sind wir denn da? Das ist grotesk. Das ist auch nicht gut, so. Das kann so nicht funktionieren. Das ist auch für Spieler nicht gut, die dann irgendwo hocken, nicht Fernandes, andere, die dann Verträge machen so lange und dann da sitzen, nicht weg können, andere wollen nicht so viel Geld zahlen und so ein junger Mensch kann dann nicht seinen Job machen. Aber gut, wissen alle, was sie tun, sind alle alt genug. ist nicht lustig.
Man munkelt ja auch, dass weil der Deal mit Fernandes klappte, klappte der mit Hakim Ziyech nicht. Der sollte zu PSG wechseln, war eigentlich auch schon so gut wie ein Pariser. Und dann schickte Chelsea anscheinend dreimal falsche Dokumente. Das ist das Kurioseste, was ich persönlich jemals gehört habe in der Transferperiode. Muss man da Chelsea auch den Vorwurf machen, dass das einfach links liegen gelassen wurde, weil man sich auf Fernandes konzentriert hat?
We don't know. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass du, wenn du sowas liest und dann wahrscheinlich noch per Faxgerät.
Gibt es noch Faxgeräte?
Offenbar gibt es sie noch da bei der UEFA schon. Die sind so weit hinter den Entwicklungen des modernen Fußballs, tralala, so wie jetzt gerade beschrieben, dass sie möglicherweise alles noch per Fax machen, wenn es nicht Reiter gibt. Also, wie das da gelaufen ist. Für Ziyech ist doch... Also,
der tut einem leid, ne?
Ein richtig guter Kicker. Für den haben sie im Moment, den hatten sie auch mit eingesammelt. Den wollten sie auch haben, gar nicht so lange her. Und jetzt brauchen wir den nicht mehr. Das Geld, wenn sie rechnen müssten, dann hätten die dafür gesorgt, dass alles funktioniert, weil dann hätten sie eine Einnahme gehabt. Wenn die aber sagen, die mehr oder weniger, da ist doch wurscht, und ob wir das sparen, das Gehalt, ist uns doch, who cares? Ja, das ist Gehabe von Großkotz und nicht schön.
Ein Satz noch zu Marcel Sabitzer, der ist jetzt auch in der Premier League leihweise bis Ende der Saison. Keine Kaufoption, alles richtig gemacht von Bayern Seite?
Für den Moment völlig richtig und auch für den Jungen. Da ist kein Platz zum Spielen. München wird möglicherweise eine Episode sein. Ich wünsche ihm so, weil er ein toller Kicker ist, dass er das, was er mal in Leipzig konnte, bei Manchester United auf den Platz kriegt. Dann macht auch der Leimer Transfer von Leipzig zu Bayern auch wieder Sinn, weil da habe ich mich gefragt, langsam, sag mal, wie viel wollt ihr da noch im Mittelfeld einsammeln? Das würde Sinn machen, aber das hängt sehr davon ab, wie Sabitzer seine Form findet. Ich wünsche es ihm wirklich von Herzen, weil er ein guter Junge ist.
Herr Reif, wir wollen über den internationalen Fußball sprechen, allen voran über die Verletzung von Mbappé. Es war ohnehin ein Abend zum Vergessen für ihn beim Duell gegen Montpellier. Elfmeter, normalerweise ist das ein sicheres Ding für Mbappé. Hier in der 7. Minute gegen Montpellier verschießt er. Der Schiedsrichter lässt den Elfmeter dann wiederholen. Und Mbappé tritt ein zweites Mal an. Auch den versemmelt er und den Nachschuss dazu ebenfalls. Also der Abend hat schon denkbar schlecht für Mbappé begonnen. Und so, das kennt man eigentlich von ihm auch gar nicht.
Das war nicht Mbappé, das war irgendein Doppelgänger.
Sein Zwillingsbruder.
Ja, also komm. Solche Abende gibt's, die holen dich dann ein bisschen auf diesen Planeten zurück, nachdem.
Dass die Szene das aber viel schlimmer, die schlimmer ist, genau, warum der Abend tatsächlich zum Horrorabend wurde. Mbappé verletzte sich nämlich in dieser Szene am Oberschenkel, musste nach 21 Minuten vom Platz getragen werden, sagte schon, er hat starke Schmerzen. Jetzt ist klar, die Ausfallzeit beträgt rund 3 Wochen, was auch heißt, dass er im Achtelfinal-Hinspiel der Bayern gegen Paris Saint-Germain fehlen wird. Aber wir wissen, Mbappé ist sehr fit und man weiß auch nicht, was es für eine Oberschenkelverletzung ist. Heißt, eigentlich könnte er in 10 Tagen auch fit werden. Glauben Sie, dass Paris das auch nutzt, um die Bayern zu verunsichern und das quasi so in die Öffentlichkeit rauszutragen, damit man davon ausgeht, Mbappé wird nicht auflaufen und dann wird das doch?
Ausschließen würde ich es nicht. Das sind 2 Clubs, mit so großen Namen, mit so großen Ansprüchen, die jetzt leider für einen am Ende schon im Achtelfinale aufeinandertreffen. Das heißt, im Achtelfinale ist entweder für den FC Bayern Schluss, na, da sehe ich uns aber hier aber so richtig schon mal aus dem Sattel gehen, oder Paris Saint-Germain, nach so vielen Jahren, nach all den Mbappés, Messis, Neymars, hey, wieder schon wieder irgendwo Champions League, gar nicht euer Wettbewerb. Glauben Sie, was in Paris los ist. Insofern, es wird noch einiges Bohai um dieses Spiel geben. Paris ohne Mbappé ist Paris ohne Mbappé. Die Chancen,
wie viel Prozent Mbappé, schlechter?
Ah ja, aber hallo, sie steigen für Bayern sofort. Es ist keine Raketenmission.
Plus Mané könnte zurückkehren beim FC Bayern.
Also, deswegen, die Bayern in Top-Besetzung, Paris nicht in Top-Besetzung. Kippt es in die Richtung. Ansonsten ist es eine 50-50-Nummer, von der ich wirklich nie war. Nichts, würde ich keinen Groschen auf einen setzen, um sicher zu sein. Sondern das ist sicher eines der interessantesten Duelle im Achtelfinale.
Auch ohne Mbappé musste Paris dieses Spiel gegen Montpellier weiter bestreiten. Am Ende dann doch erfolgreich, auch wenn natürlich die Verletzung von ihrem Superstar überwiegt. Und auch Ramos verletzte sich in diesem Spiel. Also lange Zeit war der Wurm drin und dann platzte der Knoten in der 54. Minute. Das 1:0 für PSG gegen Montpellier. Und dann lief es eigentlich wie geschmiert mit diesem Traumpass auf Lionel Messi, der dann ganz locker einschiebt.
Ach, den haben die auch noch.
Den haben die auch noch. Und da gibt es ja auch noch einen anderen Offensivspieler, den man, glaube ich, nicht vergessen darf bei Paris Saint-Germain. Und am Ende des Tages gab es dann noch ein bisschen Ergebniskosmetik. Aber für Paris war es ohnehin ein wichtiger Sieg auch im Kampf um die Meisterschaft, nachdem es ja zuletzt weniger gut auch da lief. Und das dann der Schlusspunkt des jungen Parisers, Serge Emery, der den Schlusspunkt setzt und dann das 3:1 da komplett macht. Wir blicken noch einmal der Richtigkeit halber auf die Tabelle in der Ligue A. Eigentlich sollte das ja für Paris, mag man meinen, ein Spaziergang sein. Dem ist allerdings in der Realität nicht so.
Na, weil sich so haben sich ein bisschen hängen lassen nach der WM wie die Bayern und haben mal da mal ein Spiel nicht gewonnen und da mal ein Unentschieden. Es ist doch wurscht am Ende, sagen sie. Und die können es aber allerdings ein bisschen mit mehr Recht sagen als die, oder mit mehr Grund sagen als die Bayern, denn sie haben immer noch 5 Punkte Vorsprung. Also es könnte knapp reichen mit der Meisterschaft. Champions League ist der Punkt. Das Spiel gegen Bayern, das, diese 2 Spiele, die entscheiden deren Saison. Nicht da, ob sie Meister werden oder nicht.
Wir machen einen Abflug nach Spanien. Herr Reif, Real Madrid gegen Valencia. Das ist das Spiel, das wir uns anschauen wollen. Im Bernabéu gibt es nämlich das Nachholspiel des 17. Spieltags. Eine erste Hälfte ohne wirkliche Highlights. Und in der 51. Minute klingelt es dann mit diesem Sonntagsschuss. Der kann sich definitiv sehen lassen. 1:0 für Real Madrid. Und dann das 2:0 von Vinicius Junior nachgelegt. Das war dann auch der Schlusspunkt, ergebnistechnisch zumindest. Und dann gab es aber noch eine hitzige Szene in der 72. Minute. Diese Gemengelage hier aufgrund eines Brutalo-Fouls von Gabriel Paulista, der dann auch direkt die rote Karte sieht. Kommt da viel zu spät, aber zieht eiskalt durch. Kann auch böse enden, so ein Ding.
Ja, und hat auf dem Fußballplatz nichts zu tun. Und dann ist es auch gut, dass es kein weder ein Wahr noch sonstiges Getue gibt, sondern eine rote Karte, nichts anderes kann es dafür geben. Also Vinicius Junior ist zum Glück da offenbar heil geblieben. Da verliert einer die Nerven und das muss man ihm dann relativ schnell austreiben.
Saß da tief beim Gegner. Real Madrid hat seine Hausaufgaben gemacht.
Mussten sie auch.
Definitiv. Und
um
Barcelona,
den Anschlusssieg zu verpassen. Barcelona läuft.
Auch Flutlichtspiel auch da und erfolgreich bestritten. Auch die Katalanen holen 3 Punkte im so wichtigen Kampf um die Meisterschaft bei Betis. Das 1:0 kurz, schnell ausgeführt. Es war vorher ein Foul an Gavi. De Jong schaltete blitzschnell und Baldé findet dann in der Mitte Rafinha, der ganz easy einschiebt. Und dann meldet sich Robert Lewandowski zurück. Der war ja zuletzt 3 Spiele gesperrt. Nach einer Ecke macht er das Ding und markiert sein 14. Saisontor beim FC Barcelona. Spiel entschieden, dachten viele, aber Betis gibt sich da nicht auf. Und dann war es ein Eigentor in der 85. Minute. Koundé, der dann Betis noch mal ein Tor schenkt, sagen wir so.
Aber Barcelona ist stabil und konstant. Und das ist das, was Real im Moment Sorgen macht. Die haben Liverpool in der Champions League. Da kann die Saison auch ganz schnell in den großen Umbruch führen, schon vorzeitig.
So, auch da nochmal der Blick auf die Tabelle in La Liga. Und Herr Reif hat es auch schon angesprochen, Barcelona 5 Punkte vor Real Madrid, sehr konstant. Glauben Sie, dass sich daran noch mal etwas ändern wird?
Barcelona macht einen guten Eindruck. Wie gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, wie Real mit der Champions League klarkommt. Barcelona hat das Problem nicht. Die haben andere Sorgen. Die können sich wirklich auf die Liga richtig konzentrieren. Europa League, ja, aber geht es um die Liga, Real endlich mal wieder zu zeigen, wer sie sind. Nein, Barcelona ist wieder auf der Karte zurück. Insofern, ich glaube, die ziehen das durch.
In England fand das Halbfinale-Rückspiel des League Cups statt. Da gibt es ja so viele Cups, man blickt auch gar nicht
mit
mehr.
Mit Hin- und Rückspiel.
Richtig durch. Halbfinale-Rückspiel Manchester United. Das Hinspiel hatten sie 3-0 gewonnen. Jetzt also das Rückspiel. Das wollen wir Ihnen auch nicht vorenthalten. Das gewannen sie mit 2-0. Das 1-0 nach dem Bowley-Feldpass. Marshall nach Doppelpass mit dem ebenfalls eingewechselten Rashford in der 73. zum 1-0. Und kurz darauf glänzte Rashford erneut mit einer Vorlage. Und hier dann das 2-0 nach dem 3-0 Hinspiel. Also das Finale klar. Und das lautet dann im League Cup Manchester United gegen Newcastle. Auch kein so schlechtes Spiel.
Auch zwei, die
viel Geld
über
haben.
Mittel verfügen.
Definitiv.
Und sie ganz ordentlich nutzen gerade.
Jadon Sancho, der durfte in diesem Spiel auch endlich mal wieder ran. 103 Tage stand er nicht mehr im Kader von Erik ten Hag und feiert hier sein Comeback. Auch sichtlich emotional. Lange, lange hatte er nicht mehr gespielt. Seit Oktober hatte der 22-Jährige keine einzige Einsatzminute mehr für Manchester United. Jetzt wieder zurück. Tut einem als Fußballfan auch gut, ihn wiederzusehen.
Sehr, sehr. Vor allem, weil es ja keine Verletzung war. Also keine rein physische, sondern
Probleme waren da.
Und was heißt das? Gekommen, geholt von Dortmund als der Heilsbringer für United. Und jetzt führt er uns in eine glorreiche Zukunft, die so wird wie die Vergangenheit. Und ach Gott, was hat der alles sich anhören müssen? Und damit ist er nicht fertig geworden. Und das ist toll, wenn du so einen Jungen wieder lächeln siehst und wieder auf dem Platz siehst, weil am Ende bei all den Trillionen, Trilliarden, um mehr geht's ehrlich gesagt gar nicht. Der soll nur Fußball spielen auch.
Zumal er jetzt auch zur richtigen Zeit kommt, denn bei Manchester United läuft's auch wieder besser. Wir blicken auch da auf die Tabelle in der Premier League, Herr Reif. Und nach schwierigen Saisonspielen für Manchester United sehen wir die Reds dann auch wieder auf Platz 4, punktgleich mit Newcastle, auf die sie dann im Finale des League Cups, also Carabao Cup, so wird der auch offiziell genannt, treffen. Auf der 2 Man City, 5 Punkte hinter Arsenal und die ein Spiel weniger. Und auch Arsenal, da kann man vielleicht die Parallelen ziehen zum FC Barcelona, sehr stabil und man hat nicht das Gefühl, dass die sich das noch aus der Hand nehmen lassen.
Sie sind sehr erstaunlich stabil für die junge Mannschaft. Aber die machen gerade die richtigen Transfers, gehen auch ein bisschen auf den Markt. Jorginho geholt von Chelsea. Nein, diese Rückkehr von United und von Arsenal auf die Bühne da oben bei den Big Six, die kostet gerade Liverpool und Chelsea.
Sehen wir auf 19.
Da unten im Niemandsland kostet die richtig Körner, weil sie da nicht irgendein Kasperl-Club jagen, der dann dem die Luft ausgehen wird sowieso, sondern sie jagen zwei Große und mittlerweile wieder oder wieder Großwerdende. Und das macht die Situation da in Chelsea und in Liverpool sehr unangenehm gerade.
Ist der Preis zu hoch, den wir jetzt dafür bezahlen, also dass Liverpool und Chelsea aus diesen Big Six rausgeflogen sind?
Wie meinen Sie Preis zu hoch?
Naja, dass die Teams, die Sie gerade angesprochen haben, ist ja schön zu sehen, dass Clubs wie Manchester United wieder oben mit dabei sind, aber dafür Teams wie Liverpool und Chelsea im Nirgendwo versinken.
Irgendwelche von den Großen da oben mit den Newcastle, wer hatte denn Newcastle auf dem Ding? Die musst du heute, von heute auf morgen, ja, weil sie das Geld, was sie hatten, plötzlich nicht in die Luft geworfen haben, sondern sich sehr sinnvoll verstärkt haben, guten Trainer haben und damit sind die von einem Tag auf anderen Big Player. Und es gibt nur 4 Champions League Plätze, auch für die steinreichen Engländer. Insofern, es kostet immer den einen das, was der andere hinkriegt.
Herr Reif, am Ende der Sendung von Reif ist live steht was noch?
Immer die Tipps, unbedingt. Ja, aber ich könnte
Tipps
doch gar nicht.
Zur Bundesliga, 19. Spieltag steht an und das sind die Tipps von Marcel Reif. Am Freitag 20:30 geht's los. Augsburg gegen Leverkusen, die trennen sich unentschieden. Am Samstag Leipzig gewinnt 2-0 gegen Köln, macht damit seine Hausaufgaben im Meisterschaftskampf. Ebenso wie der BVB gegen Freiburg. Also trauen Sie den Freiburgern keinen Sieg oder auch keinen Punkt in Dortmund zu?
Ich traue Ihnen alles zu, aber eher traue ich Dortmund das zu.
Union gewinnt 1-0 gegen Mainz. Bochum 2-1 gegen Hoffenheim. Da die Frage, wird die Luft langsam sehr, sehr dünn für Breitenreiter, wenn auch dieses Spiel verliert?
Ich mag ihn sehr gern, toller Typ, aber im Moment kommen die Ergebnisse nicht.
Frankfurt gewinnt 2-0 gegen die Hertha. Dann Gladbach mit einem 3:0-Sieg über Schalke. Die Absteiger Hertha und Schalke kann man dann, glaube ich, schon abhaken. Stuttgart trennt sich am Sonntag 0:0. Und dann spannend am Sonntag um 17.30 Uhr das Wiedersehen von Niko Kovac und dem FC Bayern, das allerdings an die Bayern geht mit einem 2:1-Sieg.
Mein Tipp. Was ist, bedeutet der? Nichts.
Also ist es gleich einfach oder schwierig, sowohl in Berlin zu spielen als auch in München, beziehungsweise gegen München, weil gegen Union hat man verloren und gegen Bayern auch. Herr Reif, besten Dank. Das war's an der Stelle von uns beiden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche noch heute ist Freitag, ne? Ja. Schönes Wochenende.